Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Ja, morgen gehen die Rammstein-Konzerte in Deutschland wieder los. Der erste Auftritt wird in München sein. Und um wenigstens zu versuchen, möglichen Machtmissbrauch irgendwie zu verhindern, einzuschränken, wird es morgen keine Row Zero geben in München, also keine Reihe Null für Groupies. Das ist ein Versuch, wie damit umzugehen ist. Was das für juristische Konsequenzen haben wird, diese vielen Anschuldigungen von Frauen, die auf Rammstein-Konzerten waren und von viel Sex und Machtmissbrauch berichten, das müssen wir abwarten, aber stellen sich hier natürlich auch noch ganz andere und grundsätzlichere Fragen, weil was ist das genau für ein Kontext, in dem sowas so regelmäßig möglich ist? Wie sexistisch ist Popkultur bis heute und was würde das bedeuten, wenn es im Rock'n'Roll mal ein richtiges MeToo gäbe? Auf diese Fragen weiß hoffentlich Sonja Eismann, die hier gerade zu Besuch ist, ein paar Antworten. Frau Eismann, eine große Frage, die da ja im Raum steht, ist das so üblich? Also ist das Alltag tatsächlich, was wir da gerade mitkriegen in der Rock'n'Roll-Star-Welt?
Also dazu muss ich sagen, ich bin selbst natürlich weder im Veranstaltungsmanagement tätig, ich bin und war auch niemals Groupie oder jugendlicher Fan von Superstars. Ich kann das also nicht aus eigener Erfahrung verifizieren, aber sagen wir es mal so, es überrascht mich überhaupt nicht, was da jetzt an Beschreibungen und Vorwürfen kam. Ich habe mich im Zug der Debatte auch nochmal intensiv mit KollegInnen aus dem Booking-Geschäft, aus dem Musikbusiness ausgetauscht und die haben ein Bild gezeichnet, das sich mehr oder weniger mit dem deckt, was jetzt überall in den Medien thematisiert wird. Also, dass vor dem Konzert zum Beispiel irgendwelche Personen aus dem Tourtross durchs Publikum laufen und gezielt meist sehr junge Frauen ansprechen, ob sie einen Backstage-Pass haben möchten oder ob sie hinterher Party mit dem Act machen wollen. Und dann werden die Handys eingesammelt, mitunter werden dann alle der in Anführungsstrichen Auserwählten mit einem eigenen Bus zur Party geschattelt. Oft steht sowas vorher auch schon im Tour-Rider drin, dass sowas erwartet wird. Und ich habe auch von einer Quelle gehört, dass einmal bei einer solchen Afterparty sogar die Veranstalter eingegriffen haben, weil ihnen das zu heftig war.
Wenn man das Ganze nüchtern betrachtet, dann könnte man vielleicht auch denken, sowas ist irgendwie auch fester Bestandteil der Popkultur, also irgendwie Grenzüberschreitung, Exzess. Solange das einvernehmlich passiert zwischen Erwachsenen, ist es nicht auch gerade vielleicht Ausdruck von sowas antikonservativem, poppigem?
Klar, das kann man so sagen und das war historisch auch wirklich super wichtig, dass zur Hochzeit der Groupies in den 60er und 70er Jahren Frauen eben ganz selbstbewusst zu diesem Ausleben ihrer Sexualität und von einem sehr wenig bürgerlichen Lebensentwurf standen. Und dann gab es ja auch in den Nullerjahren nochmal so eine neue Begeisterung für Groupie-Tum und diese damals entstandene Sleaze-Culture. Es gab ja so Filme wie Almost Famous und da haben auch feministische Stimmen wie zum Beispiel die Greta-Zwillinge dafür plädiert, Groupie-Dasein als selbstbestimmten und auch kreativen Akt wahrzunehmen. Aber ich finde, trotzdem lässt sich nicht von der Hand weisen, dass bis heute eigentlich hauptsächlich Männer von diesen Strukturen profitieren. Auch wenn es ein paar Gegenbeispiele gibt, sind männliche Groupies von weiblichen Stars, das haben alle meine Recherchen und Gespräche ergeben, die sind eigentlich inexistent. Und der Deal ist ja auch immer relativ klar. Der Star bestimmt, wen und was er sexuell möchte. Und der Fan fügt sich eben in der Regel. Und ich finde, die Frage nach der Freiwilligkeit ist in diesen Strukturen auch eine sehr, sehr komplexe. Ja, also zuerst mal geht es in der aktuellen Debatte gar nicht um selbstdeklarierte Groupies, die explizit Sex suchen, sondern um Siegfans, also Fans, die schon von vornherein total aufgeputscht sind durch die Aufregung auf dem Konzert zu sein. Und wie sollen die auf die Einladung eines persönlichen Kennenlernens reagieren? Ja, und wie sehr können die dann Grenzen setzen, zumal wenn es junge, sexuell vielleicht noch sehr unerfahrene Menschen sind? Also da kann man nicht mehr so nüchtern entscheiden. Und ich würde sagen, es ist auch kein Zufall, dass alle Berichte von sehr jungen Frauen sprechen. Es wurde ja kolportiert, dass die Altersgrenze von Till Lindemann bei irgendwas unter 28 Jahren lag.
Sie sagen, oder man kann sagen, dass das nur eine Spitze des Eisbergs ist, also dass das jetzt nur ein Phänomen ist von vielen. Wir haben auch immer wieder davon gehört und wer auf Festivals unterwegs ist, ich kenne es auch selber, dass die Bands auf der Bühne dann rufen, hey girls, after the show, come there and there und so. Was steckt da an größeren Strukturen dahinter?
Genau, Sie haben völlig recht. Das ist nur die Spitze eines Eisbergs. Es geht da noch um viel mehr, um die ganzen Strukturen. Und ich glaube eben, dass wir uralte, durch und durch sexistische Rockmythen einfach immer noch akzeptieren und sie manchmal sogar auch romantisieren. Ja, also ich bin selbst oft geschockt, dass, obwohl wir jetzt immer alle gefühlt immer feministischer werden und alles mehr hinterfragen, dass eine der Grundannahmen von Rock'n'Roll immer noch sein darf, Jungs machen Musik, um Mädchen zu bekommen. Und Mädchen Mädchen werden wiederum dadurch aufgewertet, wenn ein berühmter und dadurch vielleicht auch mächtiger Typ sich für sie oder eben auch ihren Körper interessiert. Und ich kann das oft gar nicht glauben, dass Popkultur ja mal als transgressiver Akt angetreten ist, als Angriff auf so eine bürgerliche Gesellschaft und dabei so urkonservative Modelle bedient. Ja, also Männer machen, Frauen bewundern Macher, Männer sind kreativ und kriegen öffentliche Aufmerksamkeit und Status und Frauen werten sich eben dadurch auf, dass sie an der Seite dieser Männer sind. Und ich würde sagen, es ist zwar sehr banal, aber das Problem ist mal wieder Kapitalismus und Patriarchat zusammen, weil Männer eben hier zugestanden wird, über Frauenkörper zu verfügen. Also wären das eben so Gratiswaren und Frauen das als Auszeichnung sehen sollen. Und andererseits, weil das Kapital, also Musiker, die generieren ja nicht nur symbolisches, sondern auch massiv ökonomisches Kapital, das hat eben so eine große Macht und führt damit zu der Logik, reiche Superstars können sich quasi alles erlauben.
Also sehr tief sitzende Strukturen und die Frage ist jetzt natürlich, was kann man tun? Was sollte sich ändern, damit so ein Machtmissbrauch nicht mehr so leicht stattfinden kann? Kann diese Debatte hier um Rammstein vielleicht was Positives auch anstoßen?
Also das hoffe ich doch sehr. Es wird ja schon seit vielen Jahren auf eine MeToo-Bewegung in der Musik gewartet. Da gab es ja bis jetzt ein paar vereinzelte schlimme Fälle, also rund um R. Kelly, Marilyn Manson oder auch Wynn Butler von Arcade Fire. Ich bin aber trotzdem auch ein bisschen pessimistisch, muss ich leider sagen, weil die Strukturen im Popmusikbereich, die sind ja auch ganz andere als zum Beispiel im Film, wo das ja losging mit Me Too. Also es gibt zum Beispiel keine Gewerkschaften, es gibt wenig Institutionen, es ist viel zu schwierig, Druck auszuüben innerhalb dieser kleinen Strukturen, wo ja Leute auch schnell gefeuert werden können, wenn sie Kritik üben. Und der finanzielle Zwang ist natürlich auch groß. Wenn der Star eben nicht bekommt, was er möchte, dann kooperiert er nicht mehr mit dem Veranstalter oder dem Label. Und ich finde, es wird auch immer noch so eine Boys-will-be-Boys-Mentalität akzeptiert. Ja, also dass männliche Übergriffigkeit einfach so als Teil von Rock'n'Roll-Attitüde angesehen wird. Also ich erinnere immer gerne dran, dass Urgesteine wie Iggy Pop, David Bowie oder auch DJ-Legende John Peel sich alle mehr oder weniger damit gebrüstet haben, mal Sex mit minderjährigen Mädchen gehabt zu haben, weil sie eben Stars waren, sehr junge Mädchen. Und meines Wissens nach haben die sich nie dafür entschuldigt, waren dann trotzdem immer noch sehr populär. Aber trotz dieser pessimistischen Einschätzung finde ich es total wichtig, hier nicht locker zu lassen und genau hinzuschauen. Ich glaube nämlich, sobald es ein Bewusstsein dafür gibt, dass da Dinge passieren, die nicht okay sind, trauen sich vielleicht die Beteiligten auch mehr, dann da mal einzugreifen und einfach Stopp zu rufen und dann sich am besten gemeinsam zu organisieren.
Genauer hinschauen und mehr drüber sprechen, das können wir hier auf jeden Fall tun und das haben wir hier gemacht mit Sonja Eismann über ein notwendiges MeToo im Rock'n'Roll. Ganz herzlichen Dank.
Danke auch.